Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Das ist das berühmte Schma Israel, höre Israel. Und dieses Schma Israel und die Tora-Verse, die darauf folgen, sind die zentralen Bestandteile auch des täglichen Gebets eines frommen Juden. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Es gibt Texte, die finden wir in der Bibel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und solch ein Text ist das hier auch. Das heißt, den Text, den ich gerade vorgelesen habe, den kennen wir sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament. Diesen Vers 5. Den finden wir beispielsweise im Lukas-Evangelium wieder. Hier zitiert nämlich unser Herr Jesus diesen Vers. Da heißt es, und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Gleich am Anfang möchte ich auf einen Punkt hinweisen. Die Gefahr scheint nämlich hier zu bestehen. Dieser Text scheint dazu geeignet zu sein, dass wir in die Gesetzlichkeit abdriften. Sind wir nicht dank Jesu Tod am Kreuz von Golgatha frei? Sollen wir nicht Gott frei und ohne Vorschriften dienen? Was haben wir denn überhaupt noch mit diesem knechtenden Begriff, du sollst, zu tun? Vielleicht ist das jetzt ein bisschen gemein, aber ich möchte diese Frage zunächst mal ganz bewusst unbeantwortet lassen und mich zunächst mal nur dem Text als solchen zuwenden. Eine Sache möchte ich aber dabei betonen. Ich gehe davon aus, dass diese Zeilen nicht nur an das Volk Israel gerichtet sind, sondern an jeden Gläubigen, der seinen Glauben auch auf die Heilige Schrift stützt. Und wenn wir als Gläubige in den Text schauen, so finden wir recht bald ein paar grundlegende Charaktereigenschaften eines Christenmenschen. Der Vers 5, den ich gerade zitiert habe, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Hier geht es um eine bedingungslose Liebe zum Herrn. Eine bedingungslose Liebe zum Herrn und darum, dass es vor Gott nichts in unserem Leben geben sollte. Aber die Frage ist wieder, was hat denn das Wörtchen sollst hier verloren? Muss ich dem Ehemann sagen, dass er seine Frau lieben soll? Der Mutter, dass sie ihr Kind liebt? Den Kindern, dass sie ihre Eltern lieben? Ist das nicht eigentlich völlig selbstverständlich? Nun, es scheint so, als wäre dies nicht immer selbstverständlich. Es mag Situationen der Anfechtung geben, wo wir unser Gegenüber vielleicht nicht lieben. Vielleicht sind wir wütend, vielleicht sind wir enttäuscht, weil wir nicht das bekommen haben, was wir erwartet haben. Und so geht es auch Menschen mit Gott. Aber wir sollen Gott ganz bewusst lieben und ihm die Ehre geben. Und deshalb ist es dann auch nur folgerichtig, wenn es in Vers 6 und 7 weitergeht. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Diese Liebe, die wir dem Herrn entgegenbringen, die sollen wir auch anderen mitteilen. Dies ist ein ganz klarer und auch unmissverständlicher Auftrag an uns Eltern, an die Großeltern, an alle Christen gerichtet. Wie gehen wir nun ganz konkret in unserem Leben mit diesem Auftrag um? Machen wir mal einen kleinen geschichtlichen Exkurs. Der Mainzer Bürger Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, erfand um 1450 den Buchdruck mit beweglichen Lettern. Das war eine absolut revolutionäre Erfindung. Denn bis zu diesem Tag war es so, dass eine handgeschriebene Bibel mehr gekostet hat als ein Stadthaus. Und die erste von Gutenberg gedruckte Bibel kostete nur ein Zehntel davon. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Düsseldorf 300.000 Euro wegen mir im Stadthaus, dann war diese erste gedruckte Bibel richtig günstig, nämlich 30.000 Euro. Ich muss da manchmal heutzutage schmunzeln, wenn Leute sich bei einem Taschenbuch für, weiß ich nicht, 4 Euro aufregen und sagen, das ist so teuer. Aber gut, lassen wir das. Als diese Erfindung in die Welt kam, da waren die Menschen dankbar und in einem Berg der damaligen Zeit habe ich so einen Dank gefunden. Es gefiel aber dem allgütigen Gott in unseren Tagen, die Menschen eine Kunst zu lehren, die nämlich, dass durch den Druck mit Lettern die Vervielfältigung der Bücher ermöglicht erleichtert werde, so sehr, dass durch dreimonatige Arbeit nur 3 Männer von einem vorliegenden Werke 300 Exemplare durch den Druck hergestellt worden sind. Was ich schön finde, das ist heutzutage übrigens nicht immer so, wem danken die Menschen für die Erfindung? Heute ist es ja so, wir danken den Menschen. Diese Menschen haben Gott gedankt, obwohl ja Gutenberg eigentlich der Erfinder war, aber sie danken Gott dafür, dass Gutenberg diese Erfindung machen konnte. Und aber ich muss wirklich bekennen, dass ich auch Gott jeden Tag dafür dankbar bin. Jeder hat ja so seine eigenen Hobbys. Aber ich danke Gott wirklich auch dafür. Und ich bin dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, Bücher zu lesen, günstige Bücher zu kaufen. Und eine Bibel, wenn man sich das überlegt, für 10 Euro bekommt man hundertprozentig eine Bibel. Und das heißt natürlich nicht, dass die Zahl der Bibelleser jetzt steigt, weil die Bibel so günstig ist, aber zumindest hat man eigentlich keine Ausrede mehr, weil die Bibel gibt es so günstig, jeder kann eine besitzen, wenn er das denn möchte. Und vor einiger Zeit habe ich ein recht interessantes Buch entdeckt, auf das ich heute auch eingehen möchte. Der Autor heißt Jerry Marcellino, Der verlorene Schatz der Familienandacht. Ihr braucht nicht versuchen, das Buch zu finden. Wenn ihr jetzt in eine große Bücherei, Bibliothek geht, Buchhandlung, das liegt nicht ganz am Anfang. Ja, das Buch wird da nicht groß angepriesen. Ihr werdet es nicht in den Spiegel-Bestsellerlisten finden. Die wenigsten werden das Buch wahrscheinlich jemals im Leben gesehen haben. Und trotzdem behandelt es das zentrale Thema, was in Vers 7 des Bibeltextes formuliert ist, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Diese Anweisung kommt ja von Gott direkt, vom Herrn selbst. Und deshalb sollten wir sie auch ernst nehmen. Aber ich weiß, dass das Thema Familienandacht oder Andacht insgesamt oftmals mit ganz vielen Bedenken behaftet ist. Vielleicht denken wir zurück an unsere langweiligen, unergiebigen, erzwungenen Andachten. Jetzt ist es aber so, wenn Gott uns so unmissverständlich auf so ein Thema hinweist, dann kommen wir nicht drum herum, uns wirklich auch damit auseinanderzusetzen. Und wir sollten uns dem Thema nicht verschließen, egal wie schmerzlich es für uns Eltern auch sein mag. Wir tragen nämlich hier eine hohe Verantwortung vor Gott. Und allein dieser Titel ist durchaus interessant. Auf Englisch heißt es Rediscovering the Lost Treasure of Family Worship, der verlorene Schatz der Familienandacht. Das Wort verloren deutet in eine gewisse Richtung. Es besagt zunächst mal, dass anscheinend früher Menschen sowas gemacht haben. Die haben diesen Schatz besessen und heute werden wahrscheinlich wenige Familien noch eine Andacht halten. Schatz ist etwas Wertvolles, das kennt jeder. Und das Wort Familienandacht, das ist auch ganz interessant. Das Wort Familie, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, was ist eine Familie? Wer dieses Jahr die Steuererklärung gemacht hat, der weiß, dass der Bogen geändert worden ist. Letztes Jahr waren es die Eltern. Heute müssen es keine Eltern mehr sein, sondern es sind nicht Lebensabschnittspartner, sondern eingetragene Lebenspartnerschaft. Das heißt, es ist geändert worden. Das heißt, was Familie ist, das ist auch ein ganz weites Feld. Aber in dem Kontext hier heißt es nichts anderes, dass die Familie der Ort ist, wo die Kinder normalerweise zunächst mal was von Gott hören sollten, von Jesus. Und hier wird auch für die Kinder deutlich, dass unser Glaube unser ganzes Leben durchdringen sollte. Und wir haben außerdem die Pflicht, diesen Glauben in unserem unmittelbaren Umfeld, unserer Familie weiterzugeben. Und unsere Kinder sind die schärfsten Kritiker dabei. Denn unsere Kinder wissen ganz genau, wo unsere Schwächen sind. Es mag sein, dass es für uns Erwachsene auch dass das auch ein Grund sein mag, warum wir uns scheuen, unsere Kinder in das Licht des Herrn zu stellen, weil automatisch wir uns selber mit in das Licht des Herrn stellen. Ja, und je älter die Kinder werden, desto genauer achten sie natürlich genau darauf, was machen Papa, was machen Mama. Und sie werden das auch äußern. Und da haben sie auch ein Recht zu. Der Autor Arthur W. Pink sagte zu diesem ganzen Bereich, da ein Christ nicht sich selbst gehört, sondern mit einem Preis erkauft wurde, soll er darauf bedacht sein, Gott in jeder Lebenssituation zu verherrlichen, egal welche Stellung er innehat oder an welchem Ort er sich befindet. Er soll ein Zeugnis sein für Christus. Neben der Gemeinde Gottes soll sein eigenes Heim der Bereich sein, in dem seine Hingabe an Christus am deutlichsten wird. Alle Gepflogenheiten sollten das Siegel seiner himmlischen Berufung tragen. Alle Gewohnheiten sollten so angelegt sein, dass jeder, der eintritt, merkt, Gott ist hier. Wow, großes Wort. Ja. Was merken die Menschen wohl, wenn sie bei dir oder bei mir eintreten? Ich will warnen, die Antwort kann sehr schmerzlich sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Frage biblisch ist. Auch wenn die Antwort für jeden von uns vielleicht so ausfällt, dass er sagt, diesem Kriterium entspreche ich nicht ganz. Aber die Frage ist biblisch, wir sollten sie uns stellen. Und das Buch geht jetzt so ein bisschen die Sache dadurch an, dass man erstmal schaut, wie war es denn früher, dann ein paar Gründe nennt für eine Familienandacht und dann, was glaube ich auch für viele Menschen wichtig ist, die Frage beantwortet, wie gehe ich ganz praktisch damit um? Ja, wie kann ich damit anfangen? Und ganz am Anfang des Buches stehen Worte von Jonathan Edwards, die ich ganz, ganz bezeichnend finde und die ich auch deshalb so schön finde, weil in unserer Welt es oftmals so ist, dass nur die positiven Dinge erwähnt werden und das, was vielleicht Mühe macht, weggelassen wird, sodass die Leute ein Produkt kaufen. Und Jonathan Edwards sagt, lasst mich deshalb nur noch einmal, bevor ich aufhöre, zu dieser Gemeinde zu sprechen, mit ernstem Nachdruck den Rat wiederholen, den ich Familienoberhäuptern häufig dringend angeraten habe, während ich ihr Pastor war. Nämlich, dass sie mit größtmöglicher Mühe ihre Kinder lehren, warnen und anleiten sollen, indem sie diese in der Zucht des Herrn großziehen, wobei sie, sofern das noch möglich ist, früh damit anfangen und mit beständigem Eifer in diesem Werk fortfahren sollten. Und hier steht eine Wahrheit, die sollten wir nicht verschweigen. Familienandacht, Andacht, all das, was damit zu tun hängt, bekommen wir nicht zum Nulltarif. Jedwede Erziehung, und da ist es völlig egal, ob es sich um Kinder handelt oder auch um Jugendliche oder Erwachsene oder um Gemeindearbeit geht, kostet Beständigkeit und Mühe. Ja? Auch die Ehe kostet Beständigkeit und Mühe. Ja? Und deshalb ist auch das Elternsein kein Job mit festen Arbeitszeiten. Vater und Mutter zu sein bedeutet, dass dies oftmals harte Arbeit ist. Auch Großvater und Großmutter zu sein bedeutet zuweilen harte Arbeit. Auch Kinder in der Bibelstunde zu lehren kostet oftmals Mühe. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist Quatsch. Und trotzdem sagt der Herr, du sollst sie deinen Kindern einschärfen, du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Der Titel, wie ich gesagt habe, deutet an, dass es vielleicht früher besser war. Ja, die Frage ist, wie war es früher? War früher alles besser? Wir Menschen sind ja oftmals so gepolt, dass wir denken, das Neue ist automatisch das Bessere. Das heißt, die Gore-Tex-Jacke, die in den 80er Jahren aufkam, ist natürlich wesentlich besser als der Friesenerz oder für unsere älteren Geschwister der Kleppermantel. Den kennt ihr wahrscheinlich noch aus den 50er Jahren. Ich habe so ein Ding auch noch mal gesehen. Mein Vater hatte noch einen im Schrank. So, oder der Laufschuh. Jedes Jahr kommen neue Laufschuhe, Joggingschuhe auf den Markt. Und natürlich sind die neuen besser als die alten. Oder Elektrogeräte. Oder Bibelübersetzungen. Oder Frauen. Oder Männer. Der neue scheint immer besser zu sein als der alte. Und das heißt, wir Menschen leben leider in einer Zeit, wo wir immer glauben, es gibt immer noch was Besseres. Das, was neu entwickelt wird, ist besser. Und dieser Begriff konservativ, das ist ja schon fast ein Schimpfwort geworden. Also wenn man einem sagt, du bist konservativ. Eigentlich heißt das ja nur am Hergebrachten festhalten. Aber es wird heute gleichbedeutend gebraucht mit Stagnation. Vielleicht sogar mit Rückschritt. Und wir schauen öfters mal spöttisch in die Vergangenheit, weil wir ja glauben, dass die Menschen früher einfältiger waren. Ich glaube, dass das sehr, sehr hochmütig ist und ich glaube auch, dass das in keinster Weise der Wahrheit entspricht. Nichtsdestotrotz, die Frage steht weiter im Raum, waren manche Dinge trotzdem früher vielleicht anders? Und das Buch bringt ein Beispiel, was ich hochinteressant finde. Es geht um die Puritaner. Das sind diese Pilgerväter, die seit ungefähr 1620 nach Amerika in diese Neuenglandstaaten an der Ostküste einwanderten. Und die Flucht aus Europa, die haben sie betrachtet, so wie den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und Amerika war das gelobte Land. Und ich finde das deshalb auch so spannend, weil als Historiker sehe ich gerne auch so Gesamtzusammenhänge. Und wenn wir uns heute manchmal fragen, wie kommt es eigentlich, dass die Amerikaner heute noch dieses Sendungsbewusstsein haben, ja, dass sie meinen, God's own country zu sein und sozusagen, dass sie das Land sind, was der Menschheit das Heil bringt, dann hat das auch unter anderem damit zu tun. So, die USA werden also als Vorbild, als Licht für die Nationen gesehen. Und das Alte Testament wiederum ist als Vorbild zu sehen für die Art und Weise, wie der Glaube im Alltag gelebt werden sollte. Der Vater ist der religiöse Führer in der Familie. Und Gott möchte auch, dass er seine Familie täglich in der Anbetung Jahwes anleitet. Und man geht dann davon aus, wenn das geschieht, dann wird der christliche Glaube gefestigt auf dem Boden des neu erworbenen Kontinents. Und ähnlich wie im Alten Testament bei Israel, die Geschichte kennen wir, nach nur ungefähr 100 Jahren war vieles schon wieder im Argen. Das heißt, sie sind rübergefahren, hatten diese Ideale und so weiter. Und hey, wie wir Menschen so sind. Auf einmal nach 100 Jahren sah die Sache ganz anders aus. Und bereits im Jahr 1697 stellte man fest, es gibt viele Familien, die nicht morgens und abends anhalten zu Gott beten. Und noch mehr, in denen die Heilige Schrift nicht täglich gelesen wird. Sodass das Wort Christi reichlich unter ihnen wohne. Es gibt zu viele Häuser, die voll von Unwissenheit und Gottlosigkeit sind und die nicht ausreichend überprüft werden. Und aus diesem Grund kommt auf andere in ihrer Umgebung wie auch auf sie selbst Gottes Zorn. Viele Haushaltsvorstände, die sich zum Glauben bekennen, kümmern sich nicht so, wie sie es sollten, darum, dass sich alle, die unter ihrem Dach leben, der guten Weisung fügen. Und die meisten Übel, die bei uns häufig vorkommen, entspringen der mangelnden Leitung in der Familie. Das ist ein paar hundert Jahre her, aber wenn wir in die heutige Situation schauen, werden wir merken, das ist ja heutzutage teilweise noch viel schlimmer. Und es liegt hier durchaus an uns, dass wir was ändern. Und ich glaube, ich sage das auch ganz bewusst, auch wenn es der eine oder andere vielleicht nicht hören möchte, es ist keine Kannbestimmung. Ich halte das für eine Pflicht. Ja? Und ich möchte noch auf etwas hinweisen. Auch das ist heutzutage absolut unbeliebt. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Mann hier nach biblischem Verständnis das geistliche Haupt der Familie darstellt. Ein Autor, James W. Alexander, hat dazu ausgeführt, kein Mann kann der Pflicht, seine Familie in der Andacht zu leiten, nachkommen, ohne sich ernsthaft darauf zu besinnen, welche Stellung er ihr gegenüber einnimmt. Er ist ihr Haupt. Er ist dies, weil Gott es unabänderlich so festgelegt hat. Dies sind Pflichten und Vorrechte, die nicht geändert werden können. Ja? Mir ist völlig bewusst, dieses Zitat passt hier überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Eigentlich passt auch die ganze Bibel nicht mehr in unsere Zeit. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt damit? Ja, die Bibel abschaffen? Man könnte sie umschreiben, dass sie wieder passt. So was wird ja heutzutage versucht. Aber ich halte das für schwierig. Übrigens, mit Oberhaupt in der Familie, es ist jetzt natürlich immer die Frage, was ist damit gemeint? Also, wenn ich abends von der Arbeit komme, setze ich mich auf mein Sofa, meine Frau kommt zu mir und sagt, Herr, was möchtest du? Ich sage, ich möchte ein Bier, sie zieht mir die Schuhe aus, sie fragt, was möchtest du heute Abend essen, Herr? Und ich sage, das ist nicht mit Oberhaupt in der Familie gemeint. Das hat nichts mit christlicher Lebensführung zu tun. Ja? So, aber wie gesagt, der Mann ist das geistige Oberhaupt der Familie und Punkt. Ja? Jetzt nennt das Buch Gründe für eine Familienandacht. Das ist ja auch immer so die Frage, warum sollen wir das machen? Wir haben ja so viel zu tun. Es gibt so viele Dinge, die wichtig sind, scheinbar wichtiger. Und das eine ist, wir sind nur Verwalter von Gottes Gaben und die Gaben Gottes sind unsere Kinder. Das heißt, Gott hat aufgrund seiner eigenen souveränen Entscheidung Kinder in unsere Familien geschickt. Oder aber Kinder in diese Gemeinde. Das betrifft dann diejenigen, die wegen der Kinderstunde halten oder Bibelstunde. Diese Kinder sind nicht zufällig hier. Die Familienandacht bereitet uns auf den öffentlichen Gottesdienst vor. Und der geistliche Niedergang in unserem Land, der überall zu spüren ist, der ist auch ein Grund dafür, Kinder schon früh mit dem Wort Gottes vertraut zu machen. Nun, ich sagte, wir sind Verwalter von Gottes Gaben. In Psalm 127,3 heißt es, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Das heißt, die Kinder sind Geschenke Gottes. Heute ist das ja vielleicht ein bisschen anders. Ja, ich bin dann so Mitte 30, Anfang 40, ich habe alles. Ich habe ein schönes Auto, ich habe ein schönes Haus, ich habe meine Rolex-Uhr, ich war mit meiner Frau schon dreimal auf den Malediven und irgendwann kommt vielleicht die Frage, was fehlt? Ein Kind. Das ist auch nicht das, was die Bibel normalerweise darunter versteht. Ja? Da sind Kinder so etwas, wie soll ich sagen, doch die Kirsche auf der Sahnetorte. Das sind dann jene Kinder, die dann im Zweifelsfall auch alles bekommen. Es gibt ja nur das eine und das wird dann mit Chinesischkursen in der Grundschule und mit Gucci-Kleidchen ausgestattet. Aber Gott ist doch derjenige, der schenkt. Wir haben das gar nicht in der Hand. Und wir sollten daher sehr bemüht sein, alles dran zu setzen, unsere Kinder mit dem Evangelium, also mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen. Und wir haben auch eine geistliche Verantwortung für die nächste Generation. Allein über nächste Generationen zu sprechen, da wird einem ja teilweise schon Angst und Bange, wenn man nur an die Renten denkt. Aber wenn wir es jetzt mal die Renten und all diese Dinge ausklammern, wir haben eine geistliche Verantwortung. Ich habe ein schönes Zitat, war in dem Buch drin von Neil Postman. Kinder sind lebendige Botschafter, die wir in eine Zeit senden, die wir nicht mehr sehen werden. Das ist ein wunderschönes Zitat. Und unsere Kinder können Gott dann in späteren Generationen bekannt machen. Psalm 22. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen, einem Geschlecht, das kommen wird. Natürlich kann man dann nur erzählen, wenn man auch was weiß. Und ganz wichtig, wir sollten unseren Kindern Christus mit unserem Leben und unseren Worten nahe bringen. Ja, also nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern auch die zukünftigen Geschlechter, das was kommt. Dann, wie ich sagte, es war Gottes souveräne Absicht, Kinder in unser Haus zu senden. Auch dass Kinder in gläubige Familien kommen, ist Gottes Absicht. Wir dürfen also durchaus die Hoffnung haben, dass Gott hat, die Absicht hat, die Kinder zu erretten. Aber wir können das nicht mit Sicherheit voraussagen. Gott ist souverän. Er entscheidet, wen er rettet und wen nicht. Das dürfen wir auch nicht verschweigen. Es gibt also nicht diese Gleichung gläubige Familie, gläubiges Kind, ungläubige Familie, ungläubiges Kind. Allein wenn ich hier in die Runde schaue, dann gibt es hier mit Sicherheit welche, die nicht aus gläubigen Elternhäusern kommen, trotzdem hier sitzen. Ja. Auch wichtig, wenn nur ein Elternteil gläubig ist, sind die Kinder heilig. Ja, in 1. Korinther heißt es ja dazu, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Und Timotheus ist da ein Beispiel, Apostelgeschichte 16,1. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Das heißt, Timotheus hatte einen griechischen Vater und eine gläubige Mutter und Großmutter, die ihn lehrten. Findet man in 2. Timotheus 3,15. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Oder auch Prediger 12,1. Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Ja. Wir Eltern müssen also auch unseren Kindern diesen Schöpfer nahe bringen. Und deshalb möchte ich hier auch ganz klar Stellung beziehen, dass ich diese Einstellung mancher Eltern für völlig falsch halte, zu sagen, wir lassen mal die Kinder völlig unbelehrt von allem, ja, dann können sie sich später mal freiwillig entscheiden, was sie denn nun machen wollen. Das widerspricht völlig der Heiligen Schrift, das steht nirgends. Ja? Wir sollen die Kinder frühzeitig lehren und unterweisen. Alles andere ist nicht biblisch. Und ganz, ganz wichtig meines Erachtens, die Familienandachten bereiten uns auch auf den öffentlichen Gottesdienst vor. Das heißt, im Idealfall gibt es einen persönlichen Gottesdienst, also stelle Zeit, ich beschäftige mich selber mit der Bibel.
wo das stattfindet, wie das stattfindet, das wäre auch mal ein ganz spannendes Thema, das ist nicht ausschlaggebend. Da brauchen wir uns auch nicht unter irgendeine Gesetzlichkeit begeben, die nicht da ist. Aber wichtig ist, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir auch mit Gott im Gebet sind. So, dann gibt es den Gottesdienst in der Familie, die Familienandacht. Und dann gibt es den öffentlichen Gottesdienst am Sonntag. Ja? Zunächst einmal, wie gesagt, es beginnt mit der Gretchenfrage, wenn ich den Faust mal hier zitieren darf. Wie hältst du es mit der stillen Zeit? Das heißt, die Frage also, wie sieht es mit deiner stillen Zeit aus? Und hier ist nochmal wichtig, dass wir Eltern hier natürlich Vorbilder sind oder aber auch der gläubige Partner für den Ungläubigen und so weiter und so fort. Wenn wir also nur von Gott reden, es aber nicht praktizieren, dann werden unsere Kinder das sehr, sehr schnell herausgefunden haben. Heißt das, dass wir jetzt auch erst von Gott reden können, sofern wir ohne Fehl und Tadel vor Gott stehen? Natürlich nicht. Ich glaube, wer so denkt, der braucht im irdischen Leben nie eine Andacht zu halten, da wir hier auf Erden niemals ohne Sünde sein werden. Aber es bedeutet, dass wir unseren Kindern gegenüber unsere Sünden offen bekennen müssen. Ja, ich war vorhin unfreundlich zu dir, vergib mir. Ja, Papa und Mama haben vorhin gestritten und das war falsch, vergib uns. Ja? Und vielleicht kommen wir auch an den Punkt, dass wir unsere Kinder mehrmals für die gleiche Sache um Vergebung bitten und die Kinder dann vielleicht, ähnlich wie das in der Bibel im Neuen Testament auch ist, die Frage stellen, ja, aber du hast mir ja schon 2-3 Mal da um Vergebung gebeten und jetzt hast du es wieder gemacht. Ja, langsam müsste es aber mal klappen. Und dann muss man den Kindern sagen, ja, das stimmt, aber man muss den Kindern auch sagen, okay, ich bitte dich trotzdem wieder um Vergebung. Denn wie unser Vater im Himmel, also wenn ich da so ankommen würde, wir wissen das alle, oder also ich weiß es zumindest für mich, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich bräuchte nicht mehr zu Gott beten, wenn ich davon ausginge, jetzt habe ich 3-mal um Vergebung gebeten und jetzt habe ich das 4. Mal gemacht und das ist mir schon vorgekommen, nicht nur einmal. Aber Gott hat gesagt, komm zu mir, bekenne offen deine Sünden. Und dann will er treu und gerecht sein. So ist das auch mit unseren Kindern. Und das ist das, was wir auch den Kindern spiegeln müssen. Und so, nur so allein können wir auch glaubhaft vor unseren Kindern und im Übrigen auch vor unseren Mitmenschen dastehen. Und im Idealfall wird unsere Familie oder wird die Familie Gott durch ihren Lebensstil dann sozusagen in den 6 Tagen zuvor in gewisser Weise verherrlicht haben. In dem persönlichen Gottesdienst, in den Andachten. Und dann geht der öffentliche Gottesdienst, in Anführungszeichen, also das Gemeindeleben, jetzt der Sonntag, sozusagen nahtlos darin über. Und Kinder merken in gewisser Weise auch, dass dieser Gottesdienst nicht so eine Sache ist, okay, jetzt gehen wir Sonntag mal dahin und ab Sonntagmittag sind wir wieder zu Hause und dann läuft das Ganze natürlich anders. Geistlicher Niedergang in unserem Land, das war der nächste Punkt in dem Buch auch. Die Frage mal gestellt, merkt man, dass wir Christen sind? Das heißt, im Buch wird die Frage gestellt, ist Gott in Ihrem Haus? Ist er der Lebensimpuls in Ihrer Familie? Wird er von jedem in Ihrer Familie hochgeschätzt? Oder sind zumindest alle auf dem Weg dahin, ihn mehr und mehr zu schätzen? Wird bei Ihnen zu Hause der Name Jesu Christi hoch erhoben? Und den Männern kommt hier wiederum eine besondere Bedeutung zu, auch in der Erziehung. Auch so eine Stelle, die vielleicht nicht alle Väter gerne ihren Kindern beibringen. Epheser 6,4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir brauchen uns da nicht blöd stellen. Das ist auch für Ehemänner. Ja, ich weiß genau, was ich tun muss, um meine Frau auf die Palme zu bringen. Und ich weiß auch genau, was ich tun muss, um meine Tochter und meinen Sohn auf die Palme zu bringen. Das heißt, dieses Gebot hier sozusagen habe ich ganz schnell übertreten, wenn ich es denn will. Ja, und damit einhergehend ist die Frage, übernehmen wir diese Verantwortung? Sind wir bereit, zumindest bereit, Defizite in diesem Bereich aufzuräumen? Und hier geht es um den Willen, diese von Gott uns übertragene Verantwortung auch wirklich im Herzen anzunehmen. Ja, vielleicht sagst du jetzt auch, naja, die Verantwortung, die ist einfach zu schwer für mich. dann bitte Gott um Hilfe. Ja, er schenkt sowohl das Wollen auch als das Vollbringen. Und Gott hat uns Kinder geschenkt. So wird er uns auch die Fähigkeiten schenken, die wir brauchen, diese Kinder auch im Namen des Herrn zu erziehen. Kommt noch ein Punkt. Es geht hier nicht um unsere Wünsche und Befindlichkeiten. Das ist nicht der Club Mediterranee, wo jeder jetzt morgens sich wünscht, das hätte ich gerne gemacht. Zum Beispiel, ich habe das mal, wir waren mal in einem Eheseminar mit meiner Frau und dann war so ein Ersatz wegen mir, meine Frau ist die Dominantere. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht denken, ja, das ist doch heute gang und gäbe. Ja, das ist gang und gäbe. Manchmal sind die Rollen etwas vertauscht heutzutage. Das heißt, die Frau ist die Dominantere, also ist das sozusagen ihr Part. Aber ich glaube, wir können nicht die biblische Ordnung auf den Kopf stellen, indem wir sozusagen Ausnahmen versuchen von der Regel zu finden, indem ich sage, aber meine Frau kann Dinge besser reden, meine Frau kann dies, meine Frau kann das. Oder ich will diese Verantwortung nicht übernehmen. Die Bibel ist da sehr eindeutig. Und bedenken wir auch, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie Gott fürchten und ihn lieben. Und vergessen wir nicht, auch unsere Kinder werden einst Eltern sein. Und sie werden auch erziehen und hoffentlich dann auch ihren Kindern von Gott erzählen. Blicken wir doch mal in die Zukunft. Ich habe zwei Zitate, die ich sehr, sehr schön fand. Eins von einem französischen Reformator und eins aus dem englischsprachigen Raum. Meine Brüder, gibt es in eurem Herzen einen Altar, der für den einzig lebendigen und wahren Gott aufgerichtet ist? Seid ihr der Tempel Gottes und lebt der Geist Gottes in euch? Solange in euren Seelen kein Altar für Gott aufgerichtet ist, kann es keinen in euren Familien geben. Ja, also das heißt, wir müssen als Eltern, Großeltern, das vorleben. Das andere Zitat, wenn die Eltern nicht erkennbar aufrichtig sind, kann man dies vom Kind auch nicht erwarten. Wir sind hier alle gefordert. Eigentlich geht es nämlich zunächst mal gar nicht um die Kinder. Es geht hier um dich und mich. Wie setzt du deine Prioritäten in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Ist es Gott der Herr? Wenn ja, dann wirst du, dann musst du deinen Kindern davon erzählen. Warum? Nun, weil Gott es dir geboten hat. Und weil du deine Kinder liebst. Du liebst sie so sehr, dass du nicht möchtest, dass sie verloren gehen. Und deshalb sprichst du von Gott und von Jesus Christus. Du sprichst davon, dass wir alle Sünder sind. Und dass du als Vater und du als Mutter selbst, dass ihr große Sünder seid. Vielleicht hast du auch früher auf deine Eltern geschimpft. Aber nun als Eltern merkt ihr, dass Vorbild zu sein unsagbar schwierig ist. Du brauchst immer wieder Gottes Vergebung. Sage das deinen Kindern. Zeige ihnen, dass auch du dich unter Gottes Autorität unterordnest. Zeige ihnen, dass du bereit bist, Fehler einzugestehen. Rechtfertige nicht dein sündiges Verhalten. Bitte um Vergebung. Auch deinen Kindern gegenüber. Es ist kein Zeichen von Stärke, scheinbar unfehlbar zu sein. Und auch hier sei nochmals betont, dass es nicht um Unfehlbarkeit geht. Ich habe vor einiger Zeit, da ging es mir auch um das Thema, mit einem Prediger gesprochen. Der wollte nicht über Kindererziehung und nicht über Ehe predigen. Er sah sich selbst nämlich dazu nicht als würdig an. Er wusste um seine eigenen Fehler und Versäumnisse und wollte oder konnte daher nicht die Gemeinde lehren. So sehe ich auch zutiefst diese Haltung nachvollziehen konnte und immer noch kann, weiß ich doch von mir, wie schwach ich selbst in dem Bereich oftmals bin. So sehr bin ich aber auch der Überzeugung, dass wir diese Fragen nicht ausklammern dürfen. Zunächst einmal deshalb, weil die Fragen in der Heiligen Schrift behandelt werden und wir sie daher auch nicht verschweigen dürfen. Ja? Die ganze Schrift ist eingegeben oder gegeben zur Lehre, zur Unterweisung. Zum anderen ist es gerade in der Predigt in der Gemeinde wichtig, uns allen den Spiegel vorzuhalten und uns mit Gottes Wahrheit in Kontakt zu bringen. Denn um ehrlich zu sein, wo sollten die Menschen denn sonst damit konfrontiert werden? Etwa in Erziehungszeitschriften? Im Fernsehen, am Stammtisch. Also wenn wir an Deutschland denken. die letzten 100 Jahre. Na, da fangen wir mal mit dem Kaiser an, dann kam die Weimarer Republik, dann kam Hitler, dann kamen die Wirtschaftswunderjahre, beziehungsweise die DDR und die Bundesrepublik und, und. Dann die wilden 70er Jahre, wo die Kinder sozusagen alles durften. Also wenn ich mir vorstelle, Erwachsener gewesen zu sein in den letzten 100 Jahren, und ich hätte mir sozusagen Rat geholt in der Welt, ja, wie hätte ich da auf dem richtigen Weg bleiben sollen? Ja, das geht überhaupt nicht. Das heißt, wir brauchen hier Gottes Rat, Gottes Unterweisung in die Bibel. Und gerade heute herrscht eine solche Unklarheit darüber, was eine aus Gottes Sicht wohlgefällige Familienstruktur ist, dass es heute vielleicht wichtiger als jemals zuvor ist, dass wir den Menschen Gottes Sicht der Dinge vermitteln. Auch auf die Gefallen, dass die Leute aufstehen und gehen. Ja? Wer sollte die Kinder leiten? Wer ist das geistliche Oberhaupt in der Familie? Ist es besser, die Kinder in eine Betreuung zu geben, damit ich arbeiten gehe? Oder sollte ich an dieser Stelle für meine Kinder unter Umständen auf den Job verzichten? Oder eine ganz spannende Frage. Das sind übrigens alles Fragen, die enthalten so viel Sprengkraft, dass, ja, da kann man sich wirklich, also da geht es ans Eingemachte. Ab wann sind Kinder überhaupt fähig, eine geistliche Unterweisung zu verstehen? Erst wenn sie ins Gymnasium kommen? Kann man Kindern zumuten, dass sie im Gottesdienst einfach einmal still da sitzen und dem Prediger zuhören, ohne dass sie durch Gummibärchen, Malbücher oder andere Ablenkungen am Aufspringen gehindert werden? Ja, du siehst, hier gibt es viele Fragen. Und manche Antworten willst du vielleicht auch gar nicht hören. Was ist, wenn die Antwort so gar nicht zu deinem Lebensentwurf passt? Nehmen wir dann den Baumarkt-Leitsatz zur Hand. Was nicht passt, wird passend gemacht. Hier wird es sehr schnell persönlich, denn hier geht es plötzlich ums Elementare. Aber Gott fordert uns in seiner Heiligen Schrift dazu auf, dass wir über genau diese Fragen nachdenken. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Bevor ich jetzt hier gleich 10 Leute vor mir stehen habe, die das mit mir gerne ausdiskutieren möchten. Der Prediger, in dem Fall ich, der diese Fragen aufwirft, ist kein Deut besser als die Zuhörer, die diesen Worten lauschen. Also ich stehe nur zufällig hier ein bisschen in exponierter Stellung. Das ist aber auch das Einzige. Auch der Prediger ist ein Sünder, der nur von Gottes Führung und Gnade lebt. Und so lasst uns schließen mit einem Wort aus dem Neuen Testament, nämlich aus Hebräer 3. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Amen.